ARD.
Also es gibt so Ideen in der Psychologie, das nennt man Umweltsensitivität. Also es gibt Leute, die eher Aufmerksamkeit dafür haben, denen das auch auffällt, die auch aktiver versuchen, ihre Umwelt danach zu beeinflussen, dass sie sich da gut drin wohlfühlen. Und andere, die sagen würden, das fällt mir nicht auf. Allerdings muss man sagen, diese Effekte von Natur, die findet man auch bei den Leuten, die typischerweise sagen, ich brauche nicht rausgehen. Üblicherweise findet man die positiven Gesundheitseffekte auch bei denen, die es von sich sagen würden, ich muss das nicht haben.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Was ist gesünder? Eine Tafel Schokolade oder ein Apfel? Eine Runde Joggen oder eine Stunde Fernsehen? So weit, so einfach, aber Achtung, was ist gesünder? Auf eine grüne Fläche zu schauen oder auf eine blaue? Ein Raum, in dem runde Formen überwiegen oder die klassischen eckigen vier Wände? Farben, Formen, Gerüche, Geräusche und vieles andere mehr beeinflussen auch unsere Gesundheit, und zwar unsere seelische und geistige. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Anna Korwis, ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Saal bzw. im Radio. Mein Gesprächsgast auf dem Podium ist die Professorin Simone Kühn. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch recht jungen Fachbereich Umweltneurowissenschaften. Simone Kühn, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Lassen Sie uns erstmal einen Begriff klären, der für alles, was wir im Folgenden besprechen wollen, ganz grundlegend ist. Neuronale Plastizität. Was ist das?
Ja, früher war mal die Lehrmeinung, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Neuronen geboren werden und die dann nur über die Zeit absterben können und dass man die nicht neu entwickeln kann. Aber mittlerweile wissen wir, dass so Neurone durchaus neu gebildet werden können oder neue Verbindungen schließen können und sich das Hirn sozusagen regenerieren kann. Das ist so grob gefasst, was wir unter neuronaler Plastizität begreifen. Ist im Tier zuerst entdeckt worden. Die profitieren eben auch von sogenannten angereicherten Umwelten. Wenn man ein Tier, also eine Maus sozusagen nicht in so einen Standardkäfig tut, sondern in einen Käfig, wo irgendwie was zum Spielen drin ist und wo man was tun kann, dann wachsen eben auch deren Neurone. Das ist ein Beispiel für neuronale Plastizität.
Für unser Thema heute bedeutet das, wenn man Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen verändert, kann sich das eben auch auf unser Gehirn auswirken, positiv oder auch negativ, je nachdem eben. Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann haben wir den Umstand, dass Sie sich diesem ja immer noch recht neuen Forschungsfeld widmen, dem Umstand zu verdanken, dass wir Menschen per se erstmal faul sind, weil Sie sich vorher gewidmet haben den Fragen regelmäßiger Sport, wie wirkt sich das auf die Hirngesundheit aus und so weiter. Stimmt das?
Genau, wir haben halt vorher sehr viel Forschung gemacht, die einfach versucht hat, Bedingungen zu finden oder Tätigkeiten zu finden, die für die Hirngesundheit und das Wachstum irgendwie günstig sind. Und da macht man dann typischerweise Trainingsstudien. Man lädt Leute ein und erklärt ihnen, was gesunde Ernährung ist und versucht sie anzuhalten, das zu machen. Oder sagt, wenn ihr dreimal die Woche Fahrrad fahrt, wird euer Hirn auch gesünder werden. Typischerweise machen unsere Probanden das aber leider wirklich nur, solange man sie bezahlt und solange das Interventionsfenster ist. Und danach hören sie wieder auf. Und das hat mich irgendwann geärgert. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn ich jetzt besser verstünde, was einfach die Kontextbedingungen machen. Und wenn es vielleicht ausreichen würde, gut zu wissen, wo Menschen wohnen müssen, damit sie eine optimale Hirngesundheit haben, dann hätte ich das aktive Element irgendwie ausgeschlossen. Ist auch ein bisschen naiv, sehe ich ein, aber so ist das zustande gekommen, die Idee, auf die Umwelt zu fokussieren.
Da hätte man auch gleich viele Menschen mit genau. einem Schlag erwischt, ne?
Genau, und auch egal, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht. Genau, das ist sozusagen einfach Gesundheitsverordnung. Genau.
Und ein anderer Ausgangspunkt für Ihre Studien ist auch die Tatsache, dass das Leben in der Stadt krank machen kann, dass das Risiko für psychische Erkrankungen wirklich drastisch erhöht ist, wenn man in der Stadt lebt, und immer mehr Menschen leben in Städten. Warum Städte krank machen, das war neulich schon mal Thema bei uns in den Wissenswerten. Heute wollen wir eher so auf die Kehrseite der Medaille schauen, nämlich was es eigentlich an der Natur ist, die uns gesund machen kann, unser Gehirn gesund machen kann. Ist denn diese Grundannahme überhaupt schon hinreichend belegt, dass es so ist, dass die Natur unser Gehirn heilen kann?
Also ich würde sagen, das ganze Feld ist relativ neu. Ich würde auch bezweifeln, dass gezeigt ist, dass Stadt wirklich krank macht. Also man könnte es auch einfach umdrehen und sagen, die Abwesenheit von Natur, die wir hier alle erleiden, ist sozusagen das eigentliche Agens. Also wirklich, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Studien machen, wo wir die Komplexität der Umwelt wirklich abbilden können und eben beide Faktoren, sowohl die potenziell ungesunden Effekte der Stadt angucken, aber auch die potenziell gesund machenden Faktoren der Natur anschauen.
Ja, aber warum ist es eigentlich so, dass man der Natur zuspricht, dass sie einen guten Effekt auf unsere auch Hirngesundheit hat? Ist das noch so ein evolutionäres Ding, also aus der Zeit, als wir Jäger und Sammler und so waren?
Ja, man muss zugeben, dass viele der Theorien in dem Feld der Umweltpsychologie, die machen das vor einigen oder haben es seit Jahren sich angeschaut, sehr aus dieser Evolutionsbiologie heraus argumentieren und einfach sagen, wir kommen daher, das ist evolutionär unser Backbone sozusagen und deswegen haben wir eine ganz, ganz intensive Präferenz für biologische Dinge. Das ist auch ein bisschen so. Wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir Probanden haben reagieren lassen auf Dinge an einem Computer und haben dann immer Bilder gezeigt und die mussten darauf reagieren. Und man sieht tatsächlich so eine Art implizite Annäherungstendenz. Also man ist viel schneller, wenn man Naturbilder sieht, als wenn man Stadtbilder sieht. Also es gibt ein bisschen Hinweise darauf, dass wir schon mit diesen natürlichen Umgebungen irgendwie vertrauter handeln und irgendwie schneller sein können. Aber es ist halt in der Forschung faktisch nicht überprüfbar, wenn ich jetzt die Annahme habe, dass es vor Jahrtausenden sozusagen gebildet worden, diese Präferenz oder die Tatsache, dass uns das besser tut, da können wir ja nie hin zurückreisen und das nicht testen. Das heißt, eigentlich finde ich das eine blöde Idee, so zu argumentieren. Also ist das plausibel und ich mag das auch gerne, die Idee, aber ich glaube, das ist nicht überprüfbar.
Sie haben ja auch Probanden in die Natur geschickt, haben die Spaziergänge machen lassen, ein Teil der Probanden im Grunewald war es, glaube ich, sogar.
Genau.
Ne? Und die anderen durften sich in der Stadt verlustieren.
Kudamm? Schlossstraße,
auch schön. Was haben Sie denn bei denen beobachtet? Welche Auswirkungen hatten diese Spaziergänge?
Also wir haben versucht, die unter ganz standardisierten Bedingungen erstmal bei uns im MRT, dem Magnetresonanztomographen, zu untersuchen und sie dann da rauszunehmen, mit dem Taxi zu dem Ort zu bringen und dann durften die eine Stunde lang spazieren gehen, entweder im Grunewald oder in der Schlossstraße und haben sie dann wieder eingesammelt mit dem Taxi und wieder die gleichen standardisierten Laborbedingungen danach wieder hergestellt. Und in diesen Laborbedingungen haben wir den Probanden Stimuli gezeigt, also man weiß, wenn man ängstliche Gesichter zum Beispiel sieht als Mensch, dann reagiert man darauf mit Stress, weil wir einfach gelernt haben oder auch das wahrscheinlich auch evolutionär klug ist, auf Angst sozusagen auch mit Angst und Stress zu reagieren, weil es ein Alarmsignal ist. Und diese Art von Test haben wir vor und nach dem Spaziergang gemacht und konnten dann sehen, dass es tatsächlich eine Reduktion der typischen Hirnreaktionen auf Angst gibt, wenn man im Grunewald spazieren gegangen ist. Wenn man aber in der Stadt spazieren gegangen ist, ist das Signal stabil geblieben. Das heißt, da gab es keine Veränderung dieser Stressreaktion sozusagen. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht nicht die Stadt dieses pathogene, ungesunde Agens ist, sondern dass es tatsächlich die Natur ist, die einen positiven Effekt auf Menschen machen kann und eben Stresssysteme irgendwie runterregulieren kann.
Also Sie konnten beobachten, dass dieser kurzzeitige Spaziergang letztlich, ja nur eine Stunde, dass der sich schon ausgewirkt hat auf ja, das Stresslevel im Gehirn.
Ja.
Und Sie hatten, glaube ich, schon zuvor mal eine Studie gemacht, da haben Sie, wie viele waren es, 341 Berliner Senioren in so eine Röhre, also in so ein MRT reingeschoben und haben geschaut, wie sich deren jeweiliges Wohnumfeld auswirkt.
Genau, diese Amygdala, so heißt es, ist so ein Mandelkern ganz tief unten im Hirn, ist auch eine sehr alte Struktur, ist also der Kortex obendrauf, ist sozusagen noch relativ jünger von der Evolution gesehen, aber diese tiefen Strukturen sind sehr alt und die haben was mit Stressverarbeitung zu tun. Und da haben wir uns die Amygdala strukturell angeschaut und haben gesehen, dass je mehr Wald die älteren Probanden in einem 1 Kilometer Radius um ihr Zuhause hatten, desto besser war die Integrität dieser Amygdala, also dieser Hirnstruktur. Man kann auch sowas nicht auf Kausalität schließen. Ne? Wir nehmen einfach Leute, gucken deren Amygdala an und gucken an, wie sie wohnen. Ob jetzt das Wohnen wirklich diese Hirnstruktur verändert hat oder ob diese andere Hirnstruktur dazu geführt hat, dass ich mir einen Lebensort gesucht habe, der möglichst nah am Wald ist, können wir so nicht sagen. Wir haben allerdings viel Daten von den Probanden darüber, was die so im Alltag machen, ne? Ob die viel rausgehen, ob die viel Sport machen und so. Und ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Assoziation zwischen der Güte, sagen wir jetzt mal so, dieser Hirnstruktur und der Tatsache, dass da viel Wald ist in der Umgebung, irgendwie wegzurechnen, also irgendwie zu erklären. Ist das die Tatsache, dass die wirklich draußen spazieren gehen? Ist das die Tatsache, dass die viel Sport draußen machen und der Wald irgendwie anregt dazu, dass man rausgeht? Das konnten wir aber nicht wegkriegen. Also es scheint eine relativ stabile Assoziation zu geben zwischen dieser Wohnumgebung und dieser Hirnstruktur, die es irgendwie nahelegt, dass das die Umwelt ist, die das Hirn beeinflusst. Aber wie gesagt, Menschen haben Füße und Menschen können entscheiden, wo sie leben. Das heißt, wir können nicht ausschließen, dass sie sich einen Wohnort so wählen, wie ihre Amygdala beschaffen ist.
Aber das wäre ja trotzdem ein Signal dafür, dass es eben nicht nur einen kurzzeitigen Effekt von einem einmaligen Spaziergang gibt, sondern dass es wirklich auch dauerhaft zu einem gesünderen Hirn, um es jetzt mal ganz grob zu formulieren, beitragen könnte.
Genau. Und die Tatsache, dass es ausreicht, dass man in der Nähe vom Wald wohnt und dass es nicht relevant ist, ob ich jetzt wirklich in den Wald gehe und ob ich da irgendwie Pilze sammle oder nicht, sondern dass es die pure Präsenz in der Nähe ist.
Und in der jüngeren Studie oder in der jüngsten Studie, glaube ich sogar, haben sie sich ein Element nochmal rausgepickt, gesondert, nämlich Vogelgezwitscher. Vorhanden im Wald, aber auch in Weddinger Hinterhöfen, wie ich sagen kann, auch gerne morgens um 4. Und da haben sie untersucht, inwieweit sich das beruhigend auswirken kann oder eben auch nicht. Hm. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es sind 6 Minuten, glaube ich, ne? 6 Minuten Vogelgezwitscher zuzuhören, wirkt beruhigend auf uns. Wenn wir nicht davon geweckt werden, möchte ich einschränkend hinzufügen.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie das wirkt auf solche Maße, die was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Also es gibt Maße von Depressivität, Ängstlichkeit und Paranoidie, die man auch bei gesunden Probanden messen kann. Also dieses Gefühl, jemand läuft mir hinterher oder das Gefühl, die reden über mich, ist quasi eine Art Paranoidie-Symptom. Das haben wir alle, also wir alle denken das manchmal, ist aber auf dem Spektrum der schizophrenen Erkrankungen sozusagen. Und gerade bei Schizophrenie weiß man sehr gut, dass das in Städten viel, viel häufiger ist. Und wir haben jetzt also diese größere Gruppe von gesunden Probanden einmal vor der Exposition zu den Vogelgezwitscher befragt und dann danach nochmal und konnten sehen, dass dieses Vogelgezwitscher tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger ängstlich sind und weniger paranoid sind. Und auch in Depressionen abnehmen. Als Vergleichskondition hatten wir Transportgeräusche. Also wir haben sozusagen so Motorräder, Busgeräusche, also so Stadtgeräusche genommen. Die andere Variable, die wir auch noch angeschaut haben, ist Diversität. Also macht es was aus, dass nicht nur ein Vogel singt, sondern macht es das besser, wenn ich ganz verschiedene Vögel durcheinander singen höre? Oder macht es was aus, wenn ich diese Stadtgeräusche, also nicht nur Motorrad, Motorrad, Motorrad höre, sondern Motorrad, Bus und irgendwas anderes? Das macht nicht viel aus und unsere Probanden sind auch nicht so besonders gut darin zu erkennen, wie divers der Stimulus ist. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Phänomen unserer neuen Zeit, wo Leute die Bäume nicht mehr erkennen können, die Vögel nicht auseinanderhalten können, leider. Genau, aber das macht keinen Unterschied. Beides tut gut.
Also war denen denn klar, dass sie auf das Vogelgezwitscher horchen sollen? Ja. Das wussten sie.
Genau.
Das jetzt ein Ausflug ins Grüne und vielleicht auch so romantisches Vogelgezwitscher, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Specht oder was auch immer, dass das gut tut, das ist ja so ein Klassiker, das weiß man ja irgendwie. Warum dürfen wir uns denn Ihrer Meinung nach nicht damit zufrieden geben, dass wir das einfach wissen und uns dann ab und zu mal selber so einen Spaziergang im Grünen verordnen? Warum müssen wir das auf neurowissenschaftlicher Ebene dann auch noch untersuchen und spezifizieren?
Also in meinen Augen gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es Leute, die können nicht einfach so in die Natur gehen. Also ich denke mal einfach mal an Menschen in einem Altersheim, die nicht raus können oder jetzt zu Covid-Bedingungen, wo wir alle irgendwie nicht raus konnten oder Gefängnisinsassen. Ich meine, es gibt immer wieder Kontexte, in denen man nicht einfach so in die Natur gehen kann und da wäre es, finde ich, total super, wenn man sagen könnte, es sind genau die Aspekte, die wir den Leuten trotzdem ermöglichen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel wirklich mittlerweile gute Methoden. Man kann mit virtueller Realität wirklich ziemlich realistisch Umgebungen darstellen. Das soll jetzt nicht heißen, wir brauchen die Natur nicht, aber es ist ja schon schön, wenn man das Populationen, die nicht raus in die Natur können, irgendwie ersetzen kann. Genauso denke ich, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir werden uns noch umschauen müssen, wie unsere Welt demnächst aussieht. Und wenn wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, rauszufinden, was sind das denn für Elemente, die wirklich für unsere Gesundheit auch essentiell notwendig sind, hat man nochmal mehr Impact, Leute dazu zu animieren, zu sagen, wir müssen uns bemühen, das zu erhalten, weil wir, jedes Individuum davon abhängig ist, zwecks unserer eigenen Gesundheit, dass wir die Natur erhalten.
Jetzt ist aber ja Natur quasi ein Gesamtkunstwerk. Also wenn wir uns mal den Wald vorstellen, ne, dann riecht das irgendwie würzig. Der Specht, der klopft irgendwie gegen den Stamm. Das Auge sieht sich am Grünen satt. Macht es denn dann Sinn, sich einzelne Aspekte wie eben das Vogelgezwitscher rauszupicken, um die zu untersuchen? Oder ist es mehr das Gesamtwerk, was den Effekt bringt?
Also wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir wirklich versucht haben, das auseinander zu dividieren. Ist sehr artifiziell, weil in einem Labor stattgefunden. Aber wir haben zum Beispiel den Leuten virtuelle Realitätsbrillen aufgesetzt und dann wirklich so eine Art Surround Video gezeigt, also dass man so ein 360 Grad, man hat wirklich den Eindruck, man steht im Wald sozusagen. Und dann haben wir bestimmten Gruppen dazu auch noch die Geräusche vom Wald gespielt und bestimmten Gruppen auch noch dazu den Geruch gespielt und andere haben eben nur eine von diesen Modalitäten bekommen. Und wir sehen schon in bestimmten Parametern, dass es was bringt, alles zusammen zu haben. Sogar mehr als die Summe der Teile sozusagen. Das ist halt nicht so, wir haben einen gewissen Effekt für das Sehen, einen gewissen Effekt fürs Hören und einen gewissen Effekt fürs Riechen. Und dann scheint es so zu sein, dass für manche Dimensionen, zum Beispiel positiven Affekt, also das Gefühl, das war jetzt ein schönes Erlebnis, da scheint es was zu bringen, wenn man diese Modalitäten zusammenfügt und sogar mehr als die Summe der Teile. Das ist aber nicht für alle Dimensionen der Fall. Also nicht für alle positiven Effekte, die wir messen, ist das relevant, dass wir jedes Element zusammen haben. Ich meine, man muss auch einfach realistisch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, es ist wirklich gesund, Vogelgezwitscher immer zu hören. Das könnte man beim Arbeiten irgendwie einfach im Hintergrund haben. Ich kann aber nicht einfach im Hintergrund sagen.
Ja, ich bräuchte eher so Meeresrauschen, glaube ich.
Genau, da haben wir auch schon mal mit experimentiert. Wir haben sogar auch die Vögel mal versucht, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Notaufnahme abzuspielen, weil da gibt es wirklich immer wieder Probleme mit Aggression und wirklich Genervtheit, was ja klar ist. Ne? Man wartet stundenlang und man braucht wirklich Hilfe und sitzt. Da haben wir es auch mal versucht mit den Vogelstimmen. Die Patienten fanden das relativ okay, das Personal überhaupt nicht. Die haben das irgendwann von den Wänden gerissen. Das waren so Häuschen. Die fanden das nicht witzig. Also ich glaube schon auch, dass man damit Leute nerven kann. Aber an sich wollte ich nur sagen, bestimmte Elemente kann man halt einfacher ändern. Auch so einen Geruch kann man im ganzen Raum einfach ändern. Ich kann aber jetzt schwer sagen, wir müssen alle den ganzen Tag im Wald sitzen. Das wird nicht realisierbar sein. Also.
Ja. Gibt es denn messbare Indizien darauf hin, welcher Sinn der wichtigste ist, dass der mit Natur oder naturähnlichen Sachen bespielt wird? Also ist das Auge das wichtigste Eintrittstor für psychische Gesundheit oder ist es der Geruch von Baumharz oder so?
Ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt Menschen, die unterscheiden sich so ein bisschen. Es gibt die, die mehr auditiv unterwegs sind, die mehr visuell unterwegs sind. Da sieht man einfach interindividuelle Unterschiede, dann bespielt man lieber denjenigen mit der Modalität, die ihm am besten gefällt sozusagen. Ganz generell sind, glaube ich, die visuellen Effekte schon sehr stark. Die sind aber auch am meisten untersucht worden, muss man sagen. Das ist so einfach, man zeigt Bilder. Also das macht auch irgendwie jeder Forscher. Was man auch noch sagen kann, ist, dass diese olfaktorischen, also Riechreize, eigentlich auch eine gute Eintrittspforte sind, weil das sozusagen direkt an der Nase kommt man ins Hirn. Also so schneller als durch Geruch kann man eigentlich das Hirn nicht erreichen. Oft wird auch gesagt, das ist mehr so unterbewusst und deswegen auch viel wirksamer, weil wir das nicht so bewusst wahrnehmen die meiste Zeit, aber deswegen einen starken Effekt haben kann. Aber jetzt so direkt gegeneinander getestet, hat das, glaube ich, auch nie jemand. Also ich würde jetzt zögern zu sagen, es gibt die Modalität, die muss man bespielen.
Sie haben schon gesagt, das ist quasi auch so ein bisschen Typsache, auf was man am ehesten anspringt. Wie schwierig ist es denn überhaupt, auch genetische Faktoren zu eliminieren, dass sie nicht eine Studie verfälschen, weil ja dann auch im Genpool vielleicht schon bestimmte Reaktionen angelegt sind?
Genau, das ist immer ein Riesenproblem. Also wenn wir Interventionsstudien machen, dann versucht man immer randomisiert zuzuweisen. Ne? Man nimmt dann den Nächsten, der kommt, der geht in die eine oder die andere Gruppe in der Hoffnung, dass man irgendwie balanciert verteilt, ne? Und die typischen visuellen Leute nicht alle in der einen Gruppe am Ende hat. Um das besser zu kontrollieren, machen wir jetzt zunehmend Zwillingsstudien. Das heißt, wir suchen eineiige und zweieiige Zwillinge und fangen dann an, mit denen Interventionsstudien zu machen, weil wir dann wissen, die haben wirklich die gleiche Genetik, also monozygote Zwillinge sind komplett identisch, was die Genetik angeht. Und dann kann man eben auch mehr kausale Schlüsse ziehen. Also dieses mit, der eine hat sich dann entschieden, das eine zu machen oder das andere, gibt es zwar auch bei Zwillingen, aber das ist extrem reduziert. Die sind sich einfach wahnsinnig ähnlich, ob Lebensstilfaktoren und auch anderen Lebensfaktoren. Auch die sind meistens in den gleichen Haushalten groß geworden. Die hatten die gleichen Umwelterfahrungen in der frühen Kindheit und ziehen dann erst irgendwann mal freiwillig aus. Und dann kann man sich halt angucken, macht es was aus, wenn der eine in die Stadt gezogen ist und der andere aufs Land? Und können wir dann Unterschiede in diesen gut gematchten Personen sozusagen finden?
Sie bauen da ja auch eine richtige Zwillingsdatenbank auf, von der dann auch andere Forscher, wenn ich das richtig verstehe, profitieren dürfen, ne, auf die alle zugreifen dürfen, wenn sie sich den Namen merken können. Gertrud.
Gertrud. Ja, German Twin Registry Under Development. Das ist Gertrud. Ja, wir dachten, Gertrud. Ein schöner deutscher Name. Das ist dann irgendwie, es ist wirklich erstaunlich. Es gibt wirklich weltweit, fast jedes Land hat große Zwillingsregister. Die nordischen Länder sind nochmal besonders hervorzuheben, weil die einfach jeder ist per Geburt sozusagen in dem Register. Und da kann man wirklich dann alle Zwillinge der ganzen Nation sozusagen bekommen für Forschung. Also das Zwillingsdesign ist einfach ein unheimlich starkes und ich finde, das wird in der Forschung gerade in Deutschland nicht genügend berücksichtigt, weil wir jetzt diese genetischen Tools haben. Ne? Wir können plötzlich den Gencode entschlüsseln und haben sich alle weggewandt von dieser klassischen Zwillingsforschung. Es gibt aber jetzt langsam wieder die Tendenz zurück, sich zu besinnen, dass das eigentlich ein perfektes Design ist. Ich meine, wir haben historisch bedingt immer wieder dieses Problem, dass wir ja in der Nazi-Zeit Forschung an Zwillingen gemacht haben und das mehr als unethisch war. Trotzdem denke ich nicht, dass uns das heute davon abhalten sollte, normale Forschung mit gesunden, einwilligungsfähigen Probanden zu machen.
Zumindest nicht, wenn man den Vogelgezwitscher vorspielt. Ich glaube, genau, das ist harmlos genug. Aber nochmal die Frage, Sie haben schon ein Beispiel genannt mit der Notaufnahme in Hamburg im Uniklinikum mit dem Vogelgezwitscher. Also wie kann man sich denn das, was Sie in Ihren Studien herausfinden, wie kann man sich das denn in einem Leben in einer Stadt später mal zunutze machen? Also ich weiß, es gibt auch in Berliner U-Bahnhöfen zum Beispiel immer Versuche so mit klassischer Musik. Zum Teil ist es, um Obdachlose zu vergraulen, zum Teil soll es aber auch wirklich Aggressionen lindern. Kann denn so ein artifiziell eingespieltes Geräusch zum Beispiel oder künstlicher Baumharzgeruch oder so, kann das denn die gleiche Wirkung entfalten wie echter, natürlicher? Bringt sowas was?
Also bis jetzt legen die Daten eigentlich immer nahe, dass das reale, wirkliche Rausgehen in die Natur das Beste ist, was wir machen können. Also da kommt auch kein Substitut sozusagen ran. Andererseits ist ein bisschen Naturexposition anstatt gar keinem schon auch wahrscheinlich günstig. Und man muss sich wirklich mal fragen, wir verbringen alle einen Großteil unserer Zeit in Innenräumen. Also 80-90% ist ein Europäer in Innenräumen. Und wenn wir uns klar machen, dass Natur irgendwie gesund ist, dann sollte man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass man am Tag auch ein bisschen Grün abkriegt. Und es reicht wirklich wahrscheinlich auch das einfache Rausgehen. Wir haben eine Studie an uns selber mal im Labor gemacht, wo wir alle von uns, die Lust hatten mitzumachen, sind einfach immer wieder in den Scanner gegangen und haben versucht, die letzten 24 Stunden mit Fragebögen zu beschreiben. Und da hatten wir auch die Variable erfragt, wie viele Stunden warst du draußen?
Also auch in der frischen Luft.
Genau. Einfach so draußen. Und die Menge draußen sein, 24 Stunden bevor der Messung, macht eine signifikante Veränderung des präfrontalen Kortex, also hier oben quasi. Und das ist eine Struktur, die unheimlich relevant ist. Also wenn wir Schulbildung bei Kindern betreiben, stärken wir den präfrontalen Kortex. Ne? Da erinnern wir Dinge, da manipulieren wir Dinge, da inhibieren wir. Also wenn wir den Schokokuchen jetzt nicht sofort aus dem Kühlschrank nehmen und essen, ist das der präfrontale Kortex. Das heißt, wir finden eine Assoziation zwischen der Menge der Zeit, die wir draußen waren, am letzten Tag sozusagen, und der Güte dieser präfrontalen Hirnstruktur. Das heißt also, ich mag sonst wo ungünstig leben, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, an einem schöneren Ort oder grüneren Ort zu leben. Trotzdem habe ich aber ja die Wahl am Tag, wie viel Zeit verbringe ich draußen. Das heißt, das Aufsuchende und einfach nur raus an die frische Luft gehen, scheint auch schon einen guten Effekt zu haben.
Sie haben eben die Zahl gesagt, die greife ich nochmal auf. 80-90% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Sie untersuchen auch am Max-Planck-Institut und auch in einem Netzwerk Wirkungsforschung in Architektur und Städtebau, wie die Gestaltung von Innenräumen und von Formen einfach auf uns wirkt. Da ist ja die Gretchenfrage tatsächlich, womit fühlen wir uns wohler, eckige oder runde Formen? Zu welchem Schluss sind Sie bisher gekommen?
Naja, es gibt wirklich auch schon gar nicht so wenig etabliertes Forschungsfeld, was das mit abstrakten Formen immer wieder untersucht hat. Ne? Also präferieren Leute eine Uhr, die eher eckig ist, oder eine runde Uhr? Da gibt es eine starke Präferenz auch weltweit für Rundungen. Also Menschen mögen rund und finden eckig irgendwie nicht so gut. Und dieses Eckige, man hat dann immer so Thesen gehabt wie, vielleicht stößt man sich daran eher, vielleicht ist die Verletzungsgefahr größer, deswegen mögen wir Ecken nicht. Und wir haben dann gedacht, können wir das auch in die Innenräume übertragen? Also angenommen, wir zeigen nur klassische Möbel, also richtig alte, antike Möbel, aber die eine Variante immer eckig gestaltet, die andere rund, finden wir dann auch, wenn wir Leute in VR, also so eine virtuelle Welt packen, finden wir da diese Präferenzen auch. Und interessanterweise finden wir sie nicht, wenn die Leute quasi virtuell in diesen Raum gebeamt werden. Wir finden es aber, wenn wir Fotos von diesen Räumen zeigen. Also offenbar scheint diese Präferenz für Rundungen auch eher so was Ästhetisches zu sein, was man erst dann hat, wenn man ein Bild anguckt und als Betrachter es sozusagen anschaut, aber nicht, wenn wir da drin sind und existieren.
Das sind aber alles auch ganz unbewusste Reaktionen dann, ne?
Ja, genau.
Kann es denn auch sein, dass für manche Menschen die Umgebung und wie die Umgebung eben aussieht, sich anfühlt, dass sie dafür empfänglicher oder sensibler sind als andere Menschen, die vielleicht mehr so aus sich heraus schöpfen, die dann auch nicht so sensibel vielleicht reagieren auf Stadtbedingungen?
Also es gibt so Ideen in der Psychologie, das nennt man Umweltsensitivität. Und da gibt es Menschen, die unterschiedlich stark ausgeprägt darauf sind. Also es gibt Leute, die eher Aufmerksamkeit dafür haben, denen das auch auffällt, die auch aktiver versuchen, ihre Umwelt danach zu beeinflussen, dass sie sich da gut drin wohlfühlen. Und andere, die da irgendwie eher oder immer sagen würden, das fällt mir nicht auf. Allerdings muss man sagen, diese Effekte von Natur, die findet man auch bei den Leuten, die typischerweise sagen, ich brauche nicht rausgehen, mich interessiert es nicht. Üblicherweise findet man die positiven Gesundheitseffekte auch bei denen, die von sich sagen würden, ich muss das nicht haben.
Inwiefern würden Sie denn sagen, müsste da Stadtplanung auch viel mehr Rücksicht drauf nehmen auf die Erkenntnisse, die man bisher schon hat?
In meinen Augen müsste es einfach mehr und konsistent das gleiche findende Forschung geben, bevor ich mich trauen würde zu sagen, Leute, jetzt lasst uns Bäume pflanzen. Weil das ist halt ein Riesenaufwand.
Wobei klimamäßig?
Nee, schon. Aber
eine gute Idee.
Genau, aber ich finde schon, als Wissenschaftler finde ich, sollte man wirklich erstmal die Erkenntnis sortieren und wirklich sicher sein, dass das unwiederbringlich der Grund ist, bevor man dann zur Politik rennt und sagt, so jetzt will ich Riesenveränderungen haben, weil ich einfach das Risiko zu groß finde, da jetzt Dinge in Bewegung zu setzen, die wir so nicht haben vorhersehen können. Also ich bin da schon eher ein bisschen konservativ und denke, wir sollten erstmal unser Business verstehen und das ist Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz. Aber sobald wir das sind, würde ich total gerne daran mitwirken, Stadtplanung, Architektur zu beeinflussen. Architektur ist auch ein sehr interessantes Thema. Wirklich ganz viele Gebäude von so Star-Architekten werden nicht gemocht von Menschen. Ne? Also Ihnen fallen bestimmt auch Beispiele ein, aber das sind üblicherweise nicht die Gebäude, wo Menschen reingehen und sich wohlfühlen. Man muss sich auch fragen, wo haben wir uns denn da hingebracht? Ich meine, nicht jedes Gebäude muss vielleicht nur zum Wohlfühlen sein. Ich will auch gar keinem vorschreiben, wie man bauen soll, aber man muss sich doch schon fragen, wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich fühle mich da unwohl, ob das dann die große Kunst ist oder ob das wirklich dem Menschen was bringt. Also ich hätte einfach ein großes Interesse daran, zumindest zu wissen, welche Formen, welche Farben, welche Kontexte sind denn gesünder für den Menschen. Und dann mag sich ein Architekt gerne bewusst dagegen entscheiden. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir das wüssten. Und das wissen wir derzeit einfach nicht.
Vielleicht da noch der Service-Hinweis. Es werden auch immer weitere eineiige, aber auch zweieiige Zwillinge gesucht. Und überhaupt habe ich auch auf Ihrer Website gesehen vom Institut, Sie brauchen auch für diverse Studien immer noch Probanden.
Ja, ja.
Sie sind immer auf der Suche. Ja. Also fühlen Sie sich durchaus aufgerufen, wenn Sie Lust haben, bei Wissenschaft mitzumachen, sich da zu melden, oder?
Ja, absolut. Ja. Also Gertrud heißt unsere Webseite, gertrud.info. Und auch ansonsten findet man auf unserer Webseite unsere Probandenkontakte.
Sie sind, glaube ich, auch gerade dabei, sich ein mobiles MRT zu beschaffen, weil Sie auch Studien tatsächlich mit Gefängnisinsassen machen.
Genau.
Und wie ich hörte, ist das etwas mühsam, die Probanden dann aus dem Gefängnis mal mit Polizeieskorte ins Labor zu kriegen.
Genau, die müssen ja hoch begleitet und monitoriert werden und das hoffen wir zu umgehen, indem wir dann sozusagen das MRT-Gerät direkt in die JVA reinstellen können oder auch anders aufsuchen. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, je besser wir Menschen erreichen können und dann auch alle Populationen zu uns ins Labor kriegen, desto besser werden unsere Ergebnisse sein. Also wenn wir Studien mit Kindern in Dahlem machen, kriegen wir wirklich nur die total gut gebildeten, wo die Mütter auch die Zeit haben, mit ihren Kindern dann da zu Studien zu erscheinen. Ich glaube, da müssen wir weg von. Wir müssen irgendwie aufsuchend werden und dann das MRT auf dem Kita-Parkplatz parken und dann sagen so, alle, die jetzt irgendwie mitmachen wollen, dürfen hier rein. Ich glaube, dann kriegen wir auch Ergebnisse, die übertragbarere Ergebnisse bringen.
Simone Kühn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Umweltneurowissenschaftlerin Simone Kühn. Sie hält eine Professur für neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch jungen Forschungsbereich Umweltneurowissenschaften.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.